Einen fluffigen guten Abend da draußen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch. Es ist der erste Donnerstagabend im Corona-Pandemie Januar 2021 und ihr hört die Schwule Welle mit einer neuen Ausgabe der Show Oh Happy Gay. Allerdings aus dem Corona-Grund heute nicht mit Gästen live hier im Studio A, wo sich mein Kollege Hartmut auch befindet. Hallo Hartmut.
Hallo, grüß dich.
Sondern als Telefon Interviewpartner, die unter bestmöglichen Sicherheitsbedingungen angerufen werden.
Ja, und ich darf euch Samuel Königsberg vorstellen, der Autor von Queerflug. Er erklärt uns das Buch und die Hintergründe in einem Exklusivinterview. Heute geht es bei uns auch weiter literarisch zu. Bevor wir gleich mit dem Autoren Samuel Königsberg sprechen werden, beginnen wir mit einem kleinen Auszug aus seinem Buch Queerflug. Der rund 300-seitige Roman schildert die Lebensgeschichte von Levi Bergmann, dem zweiten Sohn einer Arbeiterfamilie mit Migrationshintergrund. Nach dem frühen Tod seines Vaters, der sich, wie er später erfährt, mutmaßlich aufgrund seiner Homosexualität das Leben nahm, erfährt er eine verstörende, traumatische Kindheit mit seiner Mutter. Früh erkennt auch Levi seine eigene homosexuelle Seite, geht dann aber dennoch eine Ehe mit einer Frau ein, wird Familienvater. Doch nach und nach rutscht er in ein riskantes Doppelleben. Er trifft andere Männer und infiziert sich schließlich mit HIV. In kürzer Zeit wirft ihn das alles als erfolgreicher Unternehmer wie auch als Familienvater gänzlich aus der Bahn. Seine Frau wirft ihn dazu noch aus der gemeinsamen Wohnung. Der Kontakt mit seiner Tochter und seinem Sohn wird gering. Sein soziales Netzwerk zerreißt. Ich habe das Buch über die Feiertage mit großem Interesse gelesen und es hat mich sehr bewegt. Und daher freue ich mich, gleich mit dem Autoren Samuel Königsberg telefonisch verbunden zu sein. Doch zuvor hören wir einen kleinen Auszug aus dem Roman Queerflug von der Lebenswandlung eines schwulen Vaters. Es ist eine der Schlüsselstellen des Werks und sie wird von dem Autoren selbst gelesen.
Heimatlos. Ein Abschied für immer. Es wurde Dezember, der Jahreswechsel stand vor der Tür. Die Kinder hatten sich von mir gewünscht, ein paar Feuerwerkskörper zu kaufen, damit ich sie gemeinsam mit ihnen in den Himmel jagen konnte, wenn es Mitternacht wurde, um das neue Jahr zu begrüßen. Als es dann schließlich soweit war und draußen im Dorf die Kirchenglocken schlugen und die ersten Silvesterkracher in die Luft gingen, rannten die Kinder hinaus in den Garten, um alles für das kleine Feuerwerk zusammenzusuchen und vorzubereiten. Indes standen Sophie und ich jeweils für sich alleine, wie eingefroren vor den Fenstern und schauten ihnen zu. »Alles Gute fürs neue Jahr«, sprach ich hilflos in ihre Richtung schauend. Mir kam der Satz zwar wie ein Hohn vor, aber wenigstens irgendetwas Liebes wollte ich ihr sagen. Fürs Erste ließ sie meine Worte verhallen, dann erwiderte sie nach geraumer Zeit des Schweigens mit peitschender Kühle in ihrer Stimme, »Ich denke, es ist an der Zeit, dass du ausziehst. So geht das nicht mehr weiter.« »Und die Kinder?« gab ich erschrocken zurück. »Lass dir was einfallen. War ja auch sonst nie ein Problem für dich«, antwortete sie und sah mich eisern weiterhin nicht an. Ich fühlte mich wie geohrfeigt und sie verließ den Raum, ohne mich ein einziges Mal noch angesehen zu haben. Ich kämpfte mit den Tränen, wollte aber meine Kinder nicht enttäuschen und stiefelte ihnen in der Eiseskälte der Nacht in den Garten hinterher, wo ich sie in den Arm nahm, küsste und ihnen einen Neujahrswunsch überbrachte. Der Transporter war am folgenden Morgen schnell beladen. Hinter der Haustür standen mein kleiner Sohn, meine süße Tochter und neben ihnen ihre Mutter und warteten stumm auf die Verabschiedung. Ich stellte mich unentschlossen neben die Fahrertür. Suzanne öffnete die Haustür und kam auf mich zu, legte ihre dünnen Arme um meinen Bauch, in den sie ihren Kopf vergrub, und sagte nichts. Sie war einfach nur still. Kurz darauf kam unsicheren Schrittes Maurice die Treppe hinab und auf uns beide zu und ergriff meine Hand. Ich beugte mich zu beiden hinunter und wollte stark sein und es den Kindern nicht so schwer machen. Ich strich ihnen beiden durch ihre Haare und nahm dabei ihren typischen Geruch nach dem Aufstehen wahr. Da standen sie nun in ihren Plüschtierpantoffeln und ihren Schlafanzügen in warme Bademäntel gehüllt und ließen mich nicht mehr los. Ich drückte sie fest an mich, küsste sie abwechselnd auf die Stirn und streichelte ihre Gesichter. Und ich sah dabei in ihre Augen, die mich traurig ansahen, ganz so, als wollten sie sagen, »Geh nicht!« In diesen Momenten wünschte ich mir nichts sehnlicher herbei als einen Satz von Sophie, der hätte heißen können, »Bleib, denn die Kinder brauchen dich doch!« Sophie aber schloss die Haustür von innen mit einem knappen »Tschüss!« Betreten und durcheinander von meinen Emotionen bestieg ich den Transporter und war gerade dabei zu wenden, als ich durch den Rückspiegel sah, wie meine Frau die Haustüre wieder öffnete und nur in Hausanzug und Hausschuhen weinend auf mich an die Fahrertür zugelaufen kam. Ich hielt an, zog die Handbremse und stieg wieder aus. In Sophie sah ich immer noch die schönste Frau, die ich je geliebt hatte und es immer noch tat. Und sie kam auf mich zu und schmiss sich mir um den Hals. Ich vernahm dabei ihr Beben und Tränen liefen ihr über das Gesicht. Und wir hielten uns fest in den Armen. »Ich möchte, dass du weißt, dass du jederzeit hier willkommen bist«, sprach sie und schaute mich dabei seit langer Zeit zum ersten Mal wieder an. Ihr Blick hatte an Zärtlichkeit zurückgewonnen. Als ich später losfuhr, standen sie nun alle drei hinter der Tür, sahen durch die Glasscheiben und winkten mir verhalten zu. Ich fuhr so langsam wie möglich an ihnen vorbei, verteilte Handküsschen an sie und trat danach aufs Gaspedal. Nie mehr danach habe ich mich in meinem Leben so dermaßen traurig gefühlt. Ich verbrachte dann mein erstes Wochenende als alleinlebender Familienvater. Das Schlimmste war nun die Leere am Sonntagmorgen. Kein Aufwecken der Kinder, Hochziehen der Jalousien im gesamten Haus, vorher Gassi gehen mit dem Hund, Füttern der Katzen, dann Zubereiten des fürstlichen Frühstücks mit gekochten Eiern und allem, was das Herz begehrte. Dabei den herrlichen Ausblick auf die Wiesen und den Garten genießend. Dann noch gemeinsames Kinderprogramm inklusive der Sendung mit der Maus und des Sonntagsmärchens. Ich vernahm einzig und allein meinen Atem, nicht einmal meine eigene Stimme, denn wem sollte ich denn was sagen, antworten, zurufen, fragen oder hinaufschreien? Es war niemand da, nur ich mit mir selbst. Es peitschte bei eisigem Wind weißer Regen an meine Fenster, und ich wünschte mir an diesem Tag nichts lieber, als nie mehr aufzuwachen. Doch dieser Gefallen wurde mir nicht getan, und wir werden sehen, warum. Der Kokon war geplatzt, ein neues Leben erwachte.
Das war ein Auszug aus dem Roman Queerflug von der Lebenswandlung eines schwulen Vaters, gelesen von dem Autoren selbst, Samuel Königsberg. Und nun freue ich mich, mit ihm persönlich verbunden zu sein. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Samuel Königsberg.
Ja, danke schön. Schönen guten Abend, Hartmut. Freut mich, dich kennenzulernen.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Mensch, Samuel, wenn wir von Levi Bergmann sprechen, bist du das denn eigentlich selbst? Reden wir von einer Biografie oder gibt es reale Vorbilder oder wann ist es ganz fiktiv?
Ja, also eigentlich alles irgendwie durcheinander. Also es gibt quasi eine Rahmenhandlung, die sich an meinem Leben orientiert. Es ist also tatsächlich teils auch autobiografisch. Allerdings natürlich nicht in jedem Detail, ich glaube, sonst säße ich heute ja nicht mehr. Also ich habe einige Ausschmückungen, selbstverständlich in künstlerischer Freiheit gemacht, habe Therapieprotokolle eines anderen schwulen Vaters entnommen, der sich bereit erklärt hat, mir das zu überlassen. Und eigentlich steht das Ganze ja sowieso exemplarisch für viele, viele andere Lebensgeschichten schwuler Väter, die ich im Laufe der Jahre kennenlernen durfte. Und deswegen konnte ich auch den Untertitel verwenden, dass es sich letztendlich um eine wahre Begebenheit handelt.
Ein sehr großer Teil des Buches erzählt ja von der Kindheit und Jugend von Levi, dem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter, die es zulässt, dass mehrere ihrer Freunde den Jungen sogar noch missbrauchen. Ja, was würdest du sagen, waren so wesentliche Ereignisse, die das spätere Leben und Verhalten dann von Levi geprägt haben?
Also ich denke, bei Levi war vor allen Dingen der gewaltsame Freitod, der frühe Tod des Vaters sehr, sehr verantwortlich, hat eine große Rolle gespielt und dann auch nicht etwa anschließend ein liebevoller Einfluss seiner Mutter, sondern ganz im Gegenteil, Es war die Übermacht einer Frau, zu der er ja tatsächlich in einer existenziellen Abhängigkeit war. Und die wurde dann quasi zu seinem Vorbild. Ja. Mhm. Und daraus hatte er erlernt, ja, Gewalt und Gewalttätigkeiten an ihm selber zuzulassen und Unehrlichkeit und Unaufrichtigkeit in sein Leben zu integrieren. Und letztendlich war er ausgeliefert sein zum Ertragen von Unberechenbarkeiten. Und das hat ihn einfach so geprägt.
Hm. Ein Kapitel, was mich ja persönlich sehr bewegt hat beim Lesen, war Golgatha. Ja. Denn nicht nur zu Hause muss Levi einiges über sich ergehen lassen, auch in einer Kinderkurklinik wird er von einer Nonne misshandelt. Ja. Mich hat dieses Kapitel beim Lesen sehr verstört, zumal ich die Hintergründe dieses Vorfalls gar nicht so richtig verstanden habe. Mhm. Eine Nonne zerrt den Jungen nachts völlig unvermittelt aus dem Schlafsaal und züchtigt ihn. Basiert diese Episode auch auf realen Begebenheiten? Und wenn ja, hat dieser Fall später Konsequenzen gehabt, auch für die Frau?
Also leider ist das tatsächlich so passiert. Und der Hintergrund war, dass dieser Junge quasi in einem großen Schlafsaal schlief mit vielen, vielen anderen Kindern, so wie das so vor 50 Jahren noch üblich war. Ja. Und da war einer dabei, der hat halt Spückskiss gemacht. Ja, und dann hat die Ordensfrau wahrscheinlich keine Brille von Vielmann dabei gehabt oder wie auch immer und hat dann gedacht, okay, das ist der und ist dann auf ihn zu und hat ihn wirklich da rausgeholt und dann so behandelt wie dargestellt. Wir wollen ja nicht so viel verraten, aber es war ein sehr, sehr entscheidender, einschneidendes Erlebnis. Und wie wir das so kennen mit der Aufarbeitung von Missbräuchen und Gewalttaten der katholischen Kirche oder sonstigen kirchlichen Einrichtungen aus den früheren Jahren, es ist leider nie was passiert. Mhm. Und weißt du, nach 50 Jahren sich nochmal dahin zu wenden und zu sagen, hallo, damals ist das und das hier passiert, das interessiert ja heute nicht wirklich jemanden. Ja, leider.
Mhm. Später sucht Levi dann das Studium auf, hat Abstand von zu Hause bekommen und er macht Erfahrung mit Frauen und auch mit Männern. Ja. Dennoch nimmt er dann später den Weg in Richtung Hetero-Ehe. Das ist ja bei vielen schwulen Vätern so. Wie schätzt du das ein? Wie kommt es, dass man eine Seite von sich so sehr ausblenden dann kann und sich gleichzeitig auf eine reale Beziehung mit einer Frau einlassen kann?
Nun ja, ich denke, das hat vielerlei Gründe. Zum einen hat jeder Mensch den Wunsch, zu jemandem anderen dazuzugehören und eine Bedeutung in dessen Leben zu haben, ja. Mhm. Aber auch gibt es gewiss, ich sag mal, gesellschaftliche Normen und Vorgaben, die akzeptiert werden, wozu eben dieses als schwuler Mensch zu leben generell nicht unbedingt von großer Akzeptanz untermauert ist. Und ich stelle mir vor, und so habe ich es ja selber auch erlebt, dass das einer der Gründe war, eben so lange damit zu warten, sich zu outen. Mhm. Ja, und das hat halt letztendlich in eine Unaufrichtigkeit geführt. Das heißt, nicht nur die Ehrlichkeit, also jemanden anderen zu belügen, sondern tatsächlich sich selbst etwas vorzulügen, also mit sich selber nicht ehrlich zu sein, weil man die Wahrheit einfach über sich aus Angst vor Liebes- und Bedeutungsverlust nicht ertragen möchte. Mhm. Ja, das ist so meine Idee.
Ja, schließlich bricht dann auch aber doch die andere Seite dann doch auf bei Levi, wobei in den meisten Fällen dann eher anonym, also erst auf Geschäftsreisen, trifft dann andere Männer und bei einem infiziert er sich dann auch noch mit HIV. Das ist dann der große Wendepunkt, das Modell des Doppellebens dann zerbricht völlig. Kann man HIV in dem Fall eigentlich als Kompensator sehen oder denkst du, dass das Modell für Levi auch sonst zerbrochen wäre?
Nun ja, ich habe das HIV einfach dazu genommen, beziehungsweise bei demjenigen, der mir das zur Verfügung gestellt hat, ist es tatsächlich so gekommen. Aber es hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber ich sag mal so, es war sicherlich eines Teils eine Art Kompensator schon, der dann die Zeit reif gemacht hat, jetzt auch zur Wahrheit zu stehen. Andererseits gehe ich mal davon aus, dass dieses gelebte Doppelleben, was ja auch sehr, sehr anstrengend sein kann, bei jemandem, der emotional instabil ist und mit seinen Gewissensklagen nicht zurechtkommt, doch irgendwann zerbricht und dieses Lügengebäude nämlich aufrechtzuerhalten, ist eine Sache, die ist schon quälend und so habe ich es ja selber dann auch erlebt eine ganze Weile lang. Aber es gibt eben auch auf der anderen Seite schwule Väter, die ich kennengelernt habe, die doch relativ schamlos ihr Leben wie gewohnt weiterleben. Aber es gibt eben auch solche, die schon von vornherein einfach zu sich stehen und wissen, worum es geht und einfach glücklich sind und die auch nicht, sage ich mal, solche tragischen Lebensereignisse hinter sich gebracht haben. Mhm. Also die gibt es sicherlich auch und das sollte man bitte unbedingt festhalten, weil nicht jeder, der ein schwuler Vater ist, hat solche dramatischen Dinge erleben müssen und nicht jeder, der schwuler Vater ist, ist ja ein Familienvater, denn es gibt ja auch tolle Väter, schwule Väter, mhm. die sich gemeinsam als Paar für ein Kind entscheiden. Mhm. Ja. Und ja, deswegen sage ich mal so, dieses aufgeführte Doppelleben kann man auf Dauer einfach nicht aushalten, mhm. nicht wirklich gesund aushalten.
Levis Frau Sophie reagiert dann aber auch sehr stark. Mein Eindruck war, das mhm. Schlimmste für sie war dann auch nicht die Homosexualität des Mannes, sondern das Lügen bzw. die Unehrlichkeit die ganzen Jahre. Immer wieder ja. betont sie später, dass Levi sie immer wieder gerne getäuscht hat. Ja. Das höre ich oft auch bei anderen Fällen, die ich persönlich mhm. kenne. Der Vertrauenslust, wie du es eigentlich sagst, wiegt eigentlich oft schneller als die Homosexualität selber.
Ne? Richtig, richtig. Ist ja auch verständlich. Stell dir mhm. vor, du heiratest einen Mann, den du total liebst, vertraust ihm und dann kommt dann später so etwas heraus. Ja, du planst mhm. mit ihm deine Zukunft, deine ganze Existenz planst du mit ihm zusammen und deswegen ist es sicherlich so, dass es sehr, sehr schwer für die Frauen ist und so wie es auch für meine Frau war. Mhm. Ich bin wohl der Meinung, es kommt jeweils dann auch auf die Prägung der Frau an. Das mhm. heißt, unter welcher Erziehung hat sie Homosexualität mal kennengelernt, welchen Bildungsstand hat sie auch tatsächlich. Und ist es so, dass sie gleich ihre totale Weiblichkeit negiert gefühlt hat oder sich in ihren weiblichen Qualitäten nicht verstanden gefühlt hat. Ich behaupte aber auch, dass es schon Frauen gibt, die sich mit Abstand zu der Homosexualität als positiv letztendlich bekennen können mhm. und es eben auch Möglichkeiten gibt, miteinander da anschließend ins Reine zu kommen und nicht dem Mann, ich sag mal, seine rein sexuelle Schwanz gesteuert sein, mhm. Dieses vorzuwerfen und dieses Homosexuelle als gleichgeschlechtliche Liebe zu verstehen. Aber wie gesagt, in der Paarbeziehung ist es halt schwierig, mhm. wenn man ab einer bestimmten Stelle nicht ehrlich sein kann oder ja das Vertrauen im anderen verliert. Mhm. Das ist ganz, ganz klar.
Levi sieht dann schließlich nach der eben gehörten Szene ja an Silvester aus und muss ein fast völlig neues Leben beginnen. Dabei findet er zunächst auch in der schwulen Welt nicht gerade leichtes Glück. Das Gegenteil, er gerät an Dario. Diese Beziehung reduziert nicht nur die Verbindung zu seinem bisherigen Leben mit den Kindern, sie endet auch in der Notaufnahme. An sich der absolute Tiefpunkt der Lebensgeschichte, ja, finde ich. Auch der neue Weg bringt zunächst kein Glück. Erst später dann findet Levi in einer anderen Beziehung vorerst dann doch sein Glück. Ein sehr heftiger, wenn vielleicht dennoch auch kein untypischer Weg, wie ich finde. Wie kann man sowas durchstehen? In dem Roman sprichst du ja einige Hilfestellungen an, zum Beispiel Hilfen speziell für schwule Väter. Hast du selbst Erfahrungen damit gemacht? Hast du da in dem Bereich recherchiert?
Ja, also ich habe sehr gründlich recherchiert einerseits, auf der anderen Seite habe ich selber auch ganz, ganz wunderbare Menschen kennenlernen dürfen, die mich damals in meiner Zeit begleitet haben. Das waren unter anderem verschiedene AIDS-Hilfen, das waren die Schwulenberatungen, das waren vor allen Dingen die Selbsthilfegruppen der schwulen Väter, die es ja im ganzen Land gibt und die auch als Gruppe im Internet auftauchen. Und ich muss zuletzt sagen, dass ich auch sehr gute Freunde hatte, die mich auch bis heute noch begleitet haben mhm. und auch einen absolut fähigen Psychotherapeuten, und zwar einen schwulen Psychotherapeuten, mhm. der also wusste, wovon ich spreche, der selber auch gewisse Dinge durchgemacht hatte und sehr gut meinen Fragen sich annahm und sich meiner Nöte auch stellte. Und das war eine sehr schwierige, aber eine sehr, sehr gute Zeit. Und dafür bin ich absolut dankbar.
Wenn wir so auf den Roman nochmal zurückschauen, auf Levi, die Rolle praktisch, den Protagonisten, würdest du sagen, es gab eigentlich Fehler, die er irgendwann gemacht hat? Oder war das trotz allem in seiner Entwicklung praktisch sein Weg, den er gehen musste?
Ja, ich denke, Levi hat viel zu viele Risiken ist er eingegangen. Mhm. Das heißt, er hat zum Beispiel ungeschützten Verkehr gemacht, was ich absolut schwierig finde und hat eindeutig auch zu lange gewartet, seine Nöte kundzutun, mhm. sei es entweder einem Freund oder ganz besonders natürlich in erster Linie seiner Ehefrau. Letztlich seine Unaufrichtigkeit, wie wir eben besprochen mhm. haben, hat er als Überlebensstrategie genommen und ich glaube, auch ein wesentlicher Fehler war, und das hat halt auch nachhaltig die Beziehung zu seiner Frau beziehungsweise vor allen Dingen zu seinen Kindern beeinflusst, war, dass er zu wenig um seine Kinder gekämpft hat und sich dafür nicht die nötige Unterstützung geholt hat. Mhm. Aber er konnte halt nicht anders in den Roman. Mhm. Deswegen habe ich das auch sehr ausführlich dargestellt. Ich meine, ich habe es selbst zum Teil so erlebt. Ab einer gewissen Stelle kannst du einfach nicht mehr, wenn das Leben um dich zusammenbricht und du weißt nicht, wie es weitergehen soll und das, was du gewünscht hast, was du dir gewünscht hast, kommt einfach nicht so zustande, dann kann es passieren, dass du einfach unterwegs aufgibst, wo es eigentlich kein Aufgeben hätte sein sollen.
Ich fand ja oder finde den Roman ja sehr, sehr packend. Wie gesagt, ich habe ihn fast nicht weglegen können an Weihnachten. Wie kam es überhaupt dazu, dass du das Projekt Buch angegangen bist? Ist es überhaupt dein erster Roman?
Ja, es ist tatsächlich mein erster Roman und ich habe ja sage und schreibe, darf man eigentlich keinem sagen, von der allerersten Zeile bis zur Veröffentlichung mit allerlei Pausen und Dingen zwischendurch letztendlich 11 Jahre gebraucht, obwohl ich an und für sich an der Schreiberei circa vielleicht 2 Monate gesessen habe. Ursprünglich war das Ganze eigentlich gedacht als Vermächtnis und ich habe es ja auch gewidmet meinen Kindern und meiner Ex-Frau ganz bewusst. Zu einer Zeit geschrieben, als ich nicht mehr daran glaubte, überhaupt jemals meine Kinder wiedersehen zu können. Mhm. Und ich wollte auch damit ursprünglich eine Art, ich sag mal, Mitgefühl mal bei meiner Ex-Frau erreichen, bei allem Verständnis ihrer Lage. Und wollte sie an meinen unausgesprochenen Gedanken und Nöten nachträglich teilhaben lassen. Mhm. Und im Zweiten ist es so, dass ich so viele Menschen später kennengelernt habe, denen es ähnlich erging wie mir. Und mir kam so dann in den Sinn, weißt du, das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt viele, denen es so erging wie mir und die ich nicht kenne oder die sich auch anonym an Beratungsstellen gewendet haben und so, denen wollte ich und möchte ich durch das Buch einfach Mut machen. Mhm. Mut machen, dass sie es doch bitte anders machen als Levi Bergmann oder als es mir passiert ist und einfach rechtzeitig in sich selber hineinschauen und sich und ihren Familien oder möglichen Familien nicht das Leben so schwer machen.
Mhm. Levi spricht ja in dem Buch auch ganz, ganz oft auch wirklich dann Personen aus seinem Leben direkt an. Er bittet um Verständnis, er bittet um Entschuldigung. Ja. Sind das auch dann die realen Personen, die du damit meinst? Kam es aufgrund dessen auch kam es zu Reaktionen von irgendwelchen Leuten, die es gelesen haben?
Ja, ich muss natürlich jetzt sagen, das Buch ist ja erst einen Monat ungefähr auf der Welt, mehr oder weniger, ja. Aber ich habe mit den betroffenen Personen, die mein Leben betrafen, tatsächlich gesprochen im Vorfeld. Und bisher habe ich zwar weniger, aber dennoch positive Reaktionen bekommen. Und ich freue mich auf alle diejenigen, die das Buch noch lesen werden, die mich kennen als Samuel Königsberg und auch Levi Bergmann gegenüber, die ihm anschließend einfach mal sagen können, was es mit ihnen gemacht hat und wie es auf sie gewirkt hat.
Hast du auch Personen richtig vorwarnen müssen und sagen, hey, ich schreibe da jetzt was und so weiter, das könnte euch betreffen oder sowas, oder ist es jetzt einfach im Nachhinein?
Ja, nein, ich habe vor allen Dingen meine Kinder recht frühzeitig eingeweiht. Natürlich vor einigen Jahren noch gab es da erstmal ziemlich starken Protest, nach dem Motto, wie kannst du da über uns schreiben, das will ich nicht und so weiter und so weiter. Aber ich habe gesagt, nun ja, ich habe eine bestimmte Botschaft und hallo Leute, mir geht's doch heute gut und wir kämpfen doch umeinander, miteinander und das will ich auch der Welt kundtun. Ja, also ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin ja kein Serienmörder oder so etwas. Ich habe sicherlich auch nicht gute Dinge getan, aber ich möchte einfach zu der ganzen Sache stehen und möchte es in die Welt hinaustragen.
Mhm. Ja. Ja, jetzt sind wir schon langsam am Ende unseres Gesprächs, aber natürlich müssen wir jetzt noch sagen, wo kann man ein Buch erwerben? Gibt es auch ein Hörbuch und so weiter? Mhm. Wie kann man das Buch genießen?
Ja, also genießen kann man es auf vielerlei Weise. Ich habe es ja vertrieben im Hauptvertrieb über epubli.de und es gibt es aber außerdem bei allen bekannten Büchereien kann man es bestellen, genauso wie bei Weltbild, Thalia, Amazon und so weiter. Als E-Book und eben als Tabu. Und wo du sagst Hörbuch, ich sitze ja jetzt gerade in dieser Woche noch mit meinem Sohn zusammen. Wir sind jetzt noch bei den Aufnahmen des zweiten Teils des Hörbuches, was dann sehr wahrscheinlich so Ende März, Anfang April auftauchen wird und dann erhältlich sein wird bei Audible, Spotify, Napster, Amazon und so weiter.
Mhm. Ja. Und zum Abschluss noch ein Ausblick, denn du deutest ja im Roman ein bisschen auch an, dass es noch eine positive Wendung gibt und dass es vielleicht dann noch dazu mehr noch gibt. Gibt es einen zweiten Teil irgendwann?
Oh ja, an dem schreibe ich nämlich schon gerade.
Okay.
Und es wird aber noch ein bisschen dauern. Ich rechne so mit irgendwann im späten Sommer. Hier wird nämlich der Levi sich weiterentwickeln und wird, und das ist das Schöne, im Weiteren quasi so mit seiner ganzen Geschichte und auch mit den Leuten, mit den Menschen, die ihm nicht so wohlgesonnen war, sich versöhnen und auch auf der anderen Seite die Thematik Homosexualität und Kirche nochmal aufgreifen. Mhm. Und das wird dann ein bisschen tiefergehender bearbeitet werden. Denn Levi hat sich ja anschließend, wie auch ich, bekannt als Baptist und ist wieder dem Glauben zugewandt worden oder hat sich wieder dem Glauben zugewandt. Und das ist das Schöne an der Geschichte, dass es letztendlich ein gutes Ende nimmt.
Mhm. Ja. Kann man dir irgendwie auch Rückmeldungen geben? Hast du eine Facebook-Seite und so weiter?
Willst oh ja, sehr gerne. Tun, oh ja, ja. Ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook und die Dinge kann man einsehen bei Samuel Königsberg Fans and Friends Seite bei Instagram und bei Facebook einfach auf Samuel Königsberg gehen. Man kann mich auch persönlich anschreiben unter kontakt@querflug.com und man kann mich natürlich auch postalisch erreichen, wer jetzt unbedingt keine Mail schreiben will. Das geht dann über eine gewisse Adresse in Salzburg und ganz, ganz gewiss, jeder, der mich anschreibt, ich melde mich zurück, ich werde auf jeden Fall entweder zurückrufen oder zurückschreiben.
Ja, dann erstmal jetzt dir vielen Dank. Wie gesagt, nochmal großes Lob für das Buch. Ganz, ganz toll. Ich bin gespannt auf den zweiten Band.
Ja.
Und danke, dass du heute auch Zeit genommen hast heute Abend.
Ja, sehr gerne.
Und zum Abschluss möchte ich mir noch einen Musikwunsch erfüllen.
Ja.
Du hast uns einen Song genannt, der heißt Darum leben wir von Cassandra Steen, heißt
er. Ne?
Warum dieses Lied?
Also das Lied ist ja schon etwas älter, aber es hat mich immer schon sehr berührt, weil es sagt letztendlich, wie ich eben schon sagte, das Leben ist kein Ponyhof.
Mhm.
Und auch wenn es Schmerzen gibt und Rückschläge, man kann trotzdem glücklich werden. Und darum leben wir. Ja, wir leben einfach, um das Leben mit allem, was dazugehört, zu greifen und letztendlich zu genießen und dankbar zu sein. Und ich bin unglaublich dankbar.
Ein schönes Schlusswort und dann hören wir den Song jetzt. Also dann dir einen schönen Abend, schönen Feierabend und nochmal danke fürs mit uns Sprechen.
Ja, vielen herzlichen Dank und ich grüße wirklich alle Freunde und meine Familie, die vielleicht noch dranhängt und mithört und alle künftigen Leser und euer gesamtes Team.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja. Okay. Tschüss. Und tschüss, mach's gut.
Tschüss, du auch, tschüss.
Das war's für heute, liebe Leute. Herzlichen Dank bei der Familie Herz, Herzsprung und Samuel Königsberg für die exklusiven Live-Interviews heute Abend.
Und natürlich wollen wir uns auch bei euch bedanken, liebes Publikum, fürs Beiwohnen heute Abend und oder Nachhören in der Wiederholung oder in der Mediathek oder im Podcast.
Tschüss!
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.